Die Zeit ist nah.
Wir haben uns eingeredet, sie seien verschwunden. Aber die haben nur Winterschlaf gehalten.
Jemand möchte einen Krieg anfangen.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 1 mit Emily Toomey vom Cosmo-Serien-Podcast Glotz und Gloria.
Hi.
Vanessa Schneider vom Puls-Serien-Podcast Skip Intro.
Servus.
Und wer kann erraten, worum es geht? Autorennen, Performance Art? Nein, natürlich die besten Serien 2019. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Das ist die allererste Folge Katz. Schön, dass ihr hergefunden habt, denn wir haben diesen Podcast natürlich schon ein Jahr lang gemacht unter dem Namen Shots bei Detektor FM, wo er leider nicht weitergehen konnte. Ich habe das letzte Woche vor der letzten Folge auf Twitter mitgeteilt und kann schon mal sagen, die Resonanz ist gigantisch gewesen. 50.000 Leute haben diesen Post gesehen. 41 Leute haben direkt angefangen, uns finanziell zu unterstützen. Auf Steady bekommen wir damit jetzt schon 139 Euro im Monat, noch bevor es überhaupt eine richtige Folge gibt. Also das ist wirklich ein unglaublicher Vertrauensvorschuss, den ihr uns da gegeben habt und dem wir jetzt natürlich auch gerecht werden müssen. Vielen Dank erstmal also für die Unterstützung. Die ersten 100 Euro, die wir auf Steady kriegen, die gehen direkt an meine Gäste und Gästinnen, die mit mir ab sofort nämlich einmal im Monat auch über Klassiker sprechen werden. Wahrscheinlich wird es in der ersten Special-Folge im Januar um Terrence Malick gehen. Wenn ihr uns mit 3 Euro im Monat unterstützt, dann könnt ihr das aber mitbestimmen, also könnt auch was anderes voten. Dafür schaut einfach mal nach, steadyhq.com/cuts ist da die Adresse. Und ich finde halt, wer mit mir hinter einer Paywall über was redet, der sollte natürlich auch was dafür bekommen. Dass der Podcast jetzt genau in diesen Wochen zwischen den Jahren startet, das konnte ich mir ja nicht so richtig aussuchen. Deswegen will ich darauf hinweisen, dass diese ersten 3 Folgen jetzt keine normalen Cuts-Folgen werden. Normalerweise reden wir hier zu dritt über aktuelle Filme, ab und zu noch mit einem Hintergrundinterview mit einer Wissenschaftlerin, mit einem Wissenschaftler oder so. Diese Woche aber über Serien, nächste Woche über Videospiele und am 9. Januar dann über unsere Filme des Jahres. Also das sind gerade so diese Rückblickswochen 2019, das heißt so richtig geht es dann erst danach weiter mit diesem Podcast-Projekt. Und dann ja kommen ja auch schon die Oscars auf uns zu und die Berlinale wollen wir auch machen. Also viel, viel, viel vor. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Emily, wann hast du das letzte Mal eine Maske aufgehabt?
Oh, tatsächlich ist es gar nicht so lange her. Am vergangenen Freitag war ich mit Freunden unterwegs und wir hatten irgendwie Bock und haben uns diese Papiermasken gemacht und sind damit ein bisschen durch die Stadt auch gelaufen. Ihr kennt es vielleicht, diese Tierpapiermasken. Mhm. Und wir hatten da einfach nur so ein paar Stunden Spaß mit. Man wird natürlich komisch angeguckt und so, aber in Berlin ist es ja dann doch schon wieder relativ normal.
In Berlin gerade nicht, da denken Leute, genau. kann man jemand halt ohne auf Maske eine Party. Vielleicht durch die U-Bahn laufen. Ja.
Genau.
Ich habe auch eine Tiermaske. Ich habe so eine, es gibt so ein Videospiel, Hotline Miami heißt das, da ging es viel um Tiermasken. Ja. Und wir sind mal Halloween irgendwie damit losgezogen. Ich hatte so eine Wildschweinmaske und die ist aber so horrormäßig eigentlich, dass man wirklich das brechen muss mit einem super ironischen, was man sonst anhat, irgendeine Glitzerjacke oder sowas. Aber lange nicht mehr getragen. Wie ist es bei dir, Vanessa?
Ich habe irgendwie gar keine Maske aufgehabt in letzter Zeit. Voll traurig, weil ich habe voll Bock auf Masken. Ich liebe Masken. Ich liebe sie sehr. Ich würde gerne so eine Tiermaske tragen oder sowas mit ganz viel Glitzer drauf. Das fände ich schon cool. Aber dafür müsste ich wahrscheinlich Halloween feiern oder Karneval oder in Berlin leben.
Ja, du bist herzlich Emily willkommen.
Genau, ich habe mich nämlich gefragt, ob oder in der besinnlichen Weihnachtszeit basteln vielleicht. Ich habe mich gefragt, ob Masken vielleicht ein Thema sind, das in diesem Serienjahr besonders vorkam. Eigentlich hauptsächlich wegen 3 Sachen. Einmal Tschernobyl, da gab es natürlich Masken, Gasmasken. In Watchmen ging es sehr viel um Masken und auch in The Mandalorian, wo der Hauptdarsteller ja, soweit ich das auf jeden Fall mitbekommen habe, seinen Helm nicht abgesetzt hat. Aber wir versuchen mal, glaube ich, noch andere Themen zu finden, die in diesem Serienjahr wichtig waren. Erstmal Emily, toll, dass du Zeit gefunden hast. Wir quatschen über Serien. Das machst du auch schon seit 1,5 Jahren im Serienpodcast Glotz und Gloria. von Cosmo.
Genau, da sitze ich zusammen mit Jörn Bär, meinem Serienfan-Kollegen, und wir besprechen alle zwei Wochen ungefähr zwei Serien, die wir beide gut finden oder die zumindest einer von uns gut findet. Wir sind uns nämlich auch nicht immer einig und ja, das macht sehr großen Spaß.
Was sind da die unterschiedlichen Vorlieben und Charaktere?
Also, ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich kann natürlich am ehesten erstmal über mich sprechen. Ich mag sehr gerne Serien mit starken Frauencharakteren. Das liegt daran, dass ich eine Frau bin. Also ich identifiziere mich da gerne. Ich suche da auch nach, weil ich auch oft das Gefühl habe und tatsächlich bei der Auswahl, die wir jetzt auch getroffen haben, bestätigt sich das auch. Ich habe oft das Gefühl, dass die Serien auch tatsächlich sehr progressiv sind, sehr nach vorne gewandt, sehr zukunftsorientiert und auch oft sehr, sehr hoffnungsvoll. Also vielleicht auch so utopische Momente drin haben und so. Und da stehe ich sehr drauf. Also wenn es auch darum geht, eine mögliche, positive, neue Zukunft zu erzählen, in der wir gleichberechtigter sind, in der die Besetzung dann auch von den Serien diverser ist, also vielmehr das auch abbildet, was in der Welt tatsächlich an Menschen rumläuft. Und das ist so für mich auf jeden Fall immer ein Blick, den ich habe. Bei Jörn kann ich gar nicht so genau sagen, worauf er so achtet. Also ich weiß, dass er sehr auf Highschool-Serien steht. Ich glaube, dass er sich auch schon oft hat von mir überzeugen lassen, dass viele von den Serien, die ich dann vorgeschlagen habe, er dann doch auch gut fand. Aber ich glaube, so richtig muss man sich das einfach selber reinziehen, was er dann an den Serien jeweils gut findet. Da will ich jetzt gar nicht so Schubladen für ihn öffnen.
Man kann auf jeden Fall sagen, oder dass so progressives, auch politischeres Casting in Serien ein bisschen weiter ist auf jeden Fall als im, na gut, sagen wir mal, als im Mainstream-Kino, würde ich sagen. Im Arthouse-Kino und im Indie-Film und sowas haben wir das auch, aber dann sehen wir es auch so auf wirklich riesigen Plattformen wie Netflix, wie Amazon Prime oder sowas, dass das auf jeden Fall stärker in so eine Richtung geht. Ich denke mal, es liegt daran, weil man da ein bisschen nischiger auch denken kann erstmal und erstmal es cool ist, vielleicht auch für die, so eine Serie im Portfolio zu haben, ohne dass jetzt jede Serie sofort ein Mega-Hit werden muss und dann mausern die sich halt auch manchmal, ne, so zu richtigen Klassikern.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das für Serienmacher ein bisschen einfacher noch ist als für Filmemacher, jetzt auch außergewöhnlichere Geschichten zu erzählen, weil es eben genau in mehr Nischen reingeht, ne? Aber ich muss sagen, ich kann das auch gar nicht wirklich beurteilen, weil ich bin so abgetaucht in Serien, dass Filme für mich wirklich leider im Moment eine absolute Nebenrolle spielen. Das heißt, ich könnte das jetzt für dieses Jahr überhaupt nicht sagen, ob da nicht genauso außergewöhnliche Geschichten auch erzählt wurden wie in Serien, ne? Also so ein paar Filme sind mir irgendwie über den Weg gelaufen, aber ich bin in den seltensten Fällen dann reingegangen. Deswegen, ich glaube, da hast du wahrscheinlich einen besseren Überblick, Christian.
Das würde mich sehr interessieren. Ich hatte mir das auch als Frage aufgeschrieben für ein bisschen später, aber das interessiert mich jetzt natürlich, denn wir haben hier unterschiedliche Rollen natürlich jetzt so in diesem Podcast. Achso, Vanessa, du machst Skip-Intro übrigens bei Puls. Jetzt noch gar nicht nochmal erwähnt. Nicht, dass ich das hier völlig vergesse und wir dann am Ende rausgehen, gar nicht gesagt, was du machst und du warst da schon mal zu Gast. Wir haben mit Malcolm schon über Malcolm O'Hanwe, über
When They See Us.
Wie heißt das? When They See Us, genau, und Chernobyl gesprochen, ja, im Podcast, ja. Wir haben unterschiedliche Rollen, das wollte ich sagen, denn ich glaube, vielleicht sind wir tatsächlich da wirklich auf ganz unterschiedlichen Seiten, dass es bei euch vielleicht eher so ist, ne, ihr seid so in dieser Seriensache drin und kriegt ab und zu mal mit, dass der und der Film vielleicht so ganz gut sein soll. Und bei mir ist halt genau das Gegenteil. Ich gucke, weiß ich nicht, jede Woche zwei, drei Filme und habe fast so Schluss gemacht mit Serien. Fast so gesagt, okay, ich gucke ja eigentlich keine Serien mehr. Wenn Leute von Serien anfangen, sage ich, ja, ich gucke keine Serien mehr, weil irgendwo muss man auch gucken, wie viel Zeit hat man für Sachen. Ich spiele auch noch Videospiele und dann ist irgendwann die Frage, will man vielleicht auch nochmal mit einem richtigen Menschen irgendwie sich unterhalten oder so. Und dann schaue ich oft diese so Miniseries oder so, wenn ich weiß, die sind begrenzt, aber da wird man ja auch oft betrogen, wie zum Beispiel bei Big Little Lies, dann gibt's auf einmal doch eine zweite Staffel, obwohl es eigentlich keine gebraucht hätte und ich bin so richtig vergrämt von Serien, weil ich ganz oft das habe, dass ich denke, ach, das hat toll angefangen und dann gucke ich die 10. Folge und denke mir, oh, jetzt ist das wieder so seltsam offen gelassen und kommt gar nicht mehr richtig zu Ende und deswegen bin ich eher so auf dieser Seite und freue mich, mit euch drüber zu reden und will natürlich wissen, seid ihr wirklich auf der anderen? Also Vanessa, wie ist es bei dir? Guckst du viele Filme noch? Kommst du dazu?
Nee, überhaupt nicht. Also es ist wie bei Emily. Ich habe irgendwie so fast abgeschlossen mit dem Kino und ich war ein mega, mega, mega großer Kinogänger vor wahrscheinlich 5 Jahren noch. Nee, das ist gelogen. Schon ein bisschen länger her, aber ich bin massiv viel ins Kino gegangen, habe wahnsinnig viel Filme geguckt. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die interessanteren Geschichten und die mich bewegenderen Geschichten in Serien erzählt werden. Der Ort, wo ich Filme gucke, ist nicht auf meiner Couch oder so, sondern nur dann, wenn ich Langstreckenflüge hinter mich bringen muss. Also ich liebe Flugzeuge und ich liebe Fliegen, aber das ist tatsächlich oft die einzige Zeit, die ich nutze, um mir ganz viele Filme anzuschauen, die ich nicht geschafft habe anzuschauen in meiner Zeit. Weil genau wie du, Christian, ist es bei mir auch so, ich weiß auch nicht genau, wie ich das alles unterbringen soll. Ich gucke wahnsinnig viel an Serien. Also wahrscheinlich geht da mit fast schon irgendwie so die Hälfte, drei Viertel meiner Freizeit drauf. Und dann will ich auch ab und zu mal ein Game noch spielen und dann bleibt für Filme einfach nicht mehr viel Zeit. Und irgendwie habe ich dann auch die Dringlichkeit nicht, weil ich dann denke, ach, pff, ja, gucke ich vielleicht auf meinem nächsten Flug.
Was ich bei, und ich glaube, genau, und ich glaube, man gewöhnt sich dann auch so an das Medium, das man bespielt, ja, ne, und ist dann so, also weiß dann auch so, ach, guck mal, wahrscheinlich aus Seriensicht so, oh, hier ist das nicht mal nur jetzt alles so auf 2 Stunden zusammengedampft und es muss direkt alles passieren, sondern man hat mal ein bisschen Zeit, Charaktere so ein bisschen weiter auszubilden und so weiter. Und ich denke mir immer so, boah, warum ist das alles immer so lang? Mach doch einfach, erzählt mir doch einfach, worum es geht in 5 Folgen. Ich habe keinen Bock, jetzt hier 7 Staffeln irgendwie am Tropf zu hängen und irgendwie immer darauf zu warten, wo andere sagen, toll, diese Charaktere begleiten mich mein ganzes Leben und so. Also ich glaube, man igelt sich auch so ein bisschen ein in seiner Popkulturecke, ja.
Und bevor es weitergeht, nochmal der Hinweis. Cuts finanziere ich bisher ja noch komplett aus eigener Tasche. Da das nicht ewig geht, bin ich natürlich auch auf deine Unterstützung angewiesen. Also falls du dir vorstellen könntest, auch nur 1 Euro im Monat für das Projekt zu geben, würde ich mich sehr drüber freuen. Ab 3 Euro erhältst du dann schon unsere exklusiven Klassikerfolgen, deren Thema du auch mitbestimmen kannst. Eine gibt's da im Monat. Und bei 5 und 10 Euro nennen wir dich am Ende verschiedener Folgen als Produzentin oder als Studiobossin. Also überleg dir gerne, ob du uns unterstützen willst. Wäre super, wenn wir Cuts irgendwie nachhaltig, vielleicht ja sogar ohne Werbepartner finanzieren könnten. Gerade versuchen wir 200 Euro im Monat voll zu bekommen, damit ich dieses Jahr wieder wie im letzten Jahr von der Berlinale berichten kann. Da kostet die Akkreditierung ja auch ein bisschen und Reisekosten und so weiter. Also es wäre super, wenn das klappen könnte. Kannst ja mal schauen, ob das für dich möglich ist. Fände ich super. Alle Infos dazu gibt's auf steadyhq.com/cuts. Und das wär's auch schon. Dankeschön.
Wollen wir mal, lass uns doch mal über das Serienjahr sprechen. Habt ihr so, weiß nicht, ein generelles Fazit schon vorher, dass ihr sagt, 2019 war irgendwie das und das im Serienkosmos total wichtig oder total interessant, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu 2018? Wie war so das Serienjahr 2019 für euch? Mit welchem Eindruck geht ihr daraus?
Also, soll ich anfangen, Emily?
Ja, sehr gerne.
Okay. Also was mir schon irgendwann Mitte des Jahres aufgefallen ist, ist, dass wahnsinnig viele wahre Geschichten erzählt werden, die mich unglaublich mitgenommen haben. Also ich glaube, mein Fazit aus diesem Jahr wäre, dass die Sachen, die tatsächlich passiert sind, mich am allermeisten berührt haben, mich am allermeisten beschäftigt haben und auch am Ende wahrscheinlich die besten Serien gemacht haben. Und ich habe unfassbar viel aus Serien gelernt dieses Jahr, wenn wir Sachen anschauen wie Tschernobyl oder The Terror, wo auch ganz viel über die amerikanische Geschichte aufgearbeitet worden ist, wo auch drumherum einfach extrem viel miterzählt wurde an Material, was da ausgegraben wurde historisch über, keine Ahnung, die Internierung von japanischstämmigen Amerikanern in den 40er Jahren und so. Da habe ich so viel draus gelernt. Auch aus Watchmen habe ich unfassbar viel über die amerikanische Geschichte gelernt. Auch Serie Unbelievable beispielsweise auch. Oder When They See Us, ganz wichtig. Es waren alles Sachen, die tatsächlich passiert sind, die mich richtig hart mitgenommen haben. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was dieses Jahr wirklich durch das ganze Jahr sich gezogen hat.
Da kann ich mich tatsächlich total anschließen, weil in der Auswahl, als du uns gefragt hast, so mach doch mal eine Auswahl, welche 5 Serien sind für euch so die wichtigsten aus dem Jahr. Da ist mir auch aufgefallen, dass eben so viele wahre Geschichten dabei sind, wie du das schon gesagt hast, Vanessa, ne? Also bei mir auch ganz weit vorne Unbelievable. Aber tatsächlich auch bei bestimmten Serien, bei denen man das vielleicht am Anfang gar nicht so weiß, dass die einen autobiografischen Hintergrund haben, ne? Also bei Euphoria ist es so, dass der Macher Sam Levinson auch letztlich eigentlich von sich selbst erzählt, auch wenn seine Hauptfigur, die Rue, eine Frau ist, erzählt er da eigentlich von sich selbst. Und auch in Russian Doll, die ich auch ganz großartig fand, ist es auch letztlich ganz autobiografisch angehaucht. Und bei Fleabag hast du das natürlich auch, obwohl das natürlich alles immer auch fiktionalisierte Geschichten sind. Aber ich glaube, dass es tatsächlich da auch so gilt, dass wenn die Leute, die hinter diesen Serien stehen oder auch dann die Hauptfiguren zum Teil spielen, dass sie am authentischsten sind, weil gerade deswegen so authentisch und berührend sind, weil sie tatsächlich aus ihrem Leben erzählen und nicht einfach nur sich eine tolle Geschichte ausgedacht haben, ne, die natürlich auch funktionieren kann. Ne? Also bei Undone ist für mich auch so ein absolutes Highlight. Und da gibt's aber dann trotzdem immer so Ebenen, die einem wirklich was auch über das Leben erzählen. Ne? Also auch bei Undone gibt es ja so Elemente, in denen man tatsächlich was lernt über, was heißt das eigentlich, bestimmte geistige Erkrankungen zu haben. Und da werden dann Sachen eingearbeitet, bei denen man so denkt, krass, hätte ich nicht gedacht. Und das erzähle ich dann immer wieder auch, wenn ich von den Serien erzähle, ne? Dass gerade das auch das ist, was einen so berührt. Und bei Chernobyl und When They See Us ist das natürlich auch total so, ne? Also bei Chernobyl beispielsweise habe ich dann auch das erste Mal die Chance genutzt, einen Freund von mir darauf anzusprechen, der Weißrusse ist, ne? Und mir war das gar nicht so bewusst, bevor ich die Serie gesehen habe, dass das für die in Weißrussland natürlich ein total krasses Thema war und dass er das wahrscheinlich damals auch noch mitbekommen hat und so, weil die alle noch nicht Bescheid wussten, während in Skandinavien oder auch in Deutschland man schon längst von dem Regen wusste und sich darüber unterhalten hat, ob man jetzt Pilze essen sollte oder nicht. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall etwas, was das Serienjahr sehr geprägt hat, definitiv.
Wir haben da auch ein bisschen in der Folge mit Malcolm drüber geredet. Vanessa, warum ist das eigentlich so? Also warum können das gerade Serien so gut oder natürlich fiktionalisierte Geschichten? So ein bisschen serienmäßig war ja tatsächlich auch Leaving Neverland, ne? Diese Michael Jackson-Dokumentation, die ja im Fernsehen gelaufen ist. Die auch, also wo man ja auch so wirklich gemerkt hat, dass das tatsächlich einen gesellschaftlichen Diskurs wieder anstößt. Das hatte man ja schon ganz oft auch bei Serien wie, weiß ich nicht, The Jinx oder Making a Murderer oder sowas. Das auf einmal gibt's eine paarteilige Serie und den ganzen USA und dann vielleicht auch noch der erweiterte Arm in Europa redet irgendwie darüber und oder bei Tschernobyl fragt mal ihre Eltern, wo wart ihr eigentlich, als es passiert ist und so. Also das können Serien, glaube ich, ganz gut und Serien können, glaube ich, auch ganz gut oft so eine Alltagsrealität der Menschen stark ansprechen. Also wo das bei Filmen, wie bei jetzt zum Beispiel einem großartigen Film, auch auf Streamingdiensten gelaufen, bei Netflix, Marriage Story zum Beispiel auch gut klappt, können sich Serien oftmals mehr Zeit nehmen, so, weiß ich nicht, wie bei Fleabag, so ganze Charaktere halt ewig auszuloten. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, trotzdem gucke ich sehr wenig, aber ihr könnt mir jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, auch durch eure Tipps. Ich wollte noch einmal sagen, was wir hier im Podcast angesprochen haben, ist einmal Twilight Zone mit Jordan Peele, die man, glaube ich, nur ganz seltsam über Amazon US oder so gucken kann. Wir haben Too Old to Die angesprochen, die Amazon-Serie, die völlig verschwunden ist, von Nicholas Winding Refn. Stefan Titze war hier und hat über How to Sell Drugs Online Fast gesprochen. Unsere Folge Vanessa gab's und mir ist aufgefallen, dieses Jahr kommt auch noch diese Witcher-Serie auf Netflix und da ist mir eingefallen, ach, wir haben ja auch noch über eine andere Serie hier mal gesprochen, die es ja auch mal gab, Game of Thrones. Ich finde, man hat das schon wieder völlig vergessen, dass das in diesem Jahr war, weil diese Serie ja so total mausig irgendwie am Ende eingereiht hat in die absolut unbefriedigend zu Ende gebrachten Serien wie auch, weiß ich nicht, How I Met Your Mother oder Scrubs oder so. Ich möchte ja nicht das ganze Game of Thrones fast wieder aufmachen, aber ich finde es interessant, was so die Halbwertszeit davon ist, oder? Also so das ganze Internet redet jeden Tag darüber und ja, jetzt ist es einfach vorbei.
Für mich hat die Staffel oder die Serie eigentlich mit der 6. Staffel geendet und seitdem alles, was danach passiert ist, darüber denke ich nicht mehr nach.
Ja, ich muss sagen, Game of Thrones, ich bin nie wirklich eingestiegen. Demnach ist das für mich eh...
Das sind jetzt die richtig Schlauen, ne?
Das ist für mich nie so relevant gewesen. Also klar, man kriegt das natürlich irgendwie mit und so. Und ich werde es vielleicht auch irgendwann mal noch mir anschauen, aber vielleicht auch nicht. Also
auch nicht.
Mir hat's jetzt nicht mehr gefehlt.
Ja, vielleicht die ersten 5 Staffeln und dann, wenn die anderen Bücher fertig sind, dann danach mit den Büchern weitermachen oder so. Ansonsten, genau, ihr habt mir eure Listen geschickt. Wollen wir die mal kurz erstmal vorlesen und uns dann drauf stürzen?
Klar. Also ich fand das ja total schön, als wir uns geschrieben haben, zu sehen, dass Vanessa und ich, wir haben ja so eine große Schnittmenge. Mhm. Wir wären ja die idealen Serienpartner.
Ne? Oder auch nicht.
Also ich meine, wieso nicht?
Weil wir uns immer einig wären.
Du meinst, weil es dann nicht so viel Diskussionsstoff gäbe?
Also diskutieren können wir natürlich trotzdem endlos wahrscheinlich, aber wir würden uns wahrscheinlich selten in die Haare kriegen.
Das stimmt, also für einen Serienpodcast wäre das vielleicht jetzt nicht so interessant, aber zum Seriengucken wäre das halt optimal. Ne?
Lass es mal machen.
Die Überschneidung ist Euphoria, Russian Doll, Sex Education, Undone, Unbelievable und dann hast du noch mehrere genannt. Ich habe mich versucht tatsächlich zusammenzuhalten und du hast aber noch mehrere genannt, die bei mir aber auch alle auf der Liste sind. Fleabag, Chernobyl, When They See Us und Watchmen, muss ich sagen, ist die ganze Zeit bei mir immer so mitgelaufen als etwas, da muss ich unbedingt noch reinschauen und wegen dir habe ich es jetzt gemacht und bin auch total begeistert.
Das
hat
so
mir
geil.
Auch sehr gut gefallen. So ja.
Lass uns mal kurz damit anfangen, da habe ich nämlich jetzt auch noch ein paar Folgen, 4 Folgen mir angeschaut, Watchmen, die HBO-Serie, die ja auf dem berühmten Comic und dann theoretisch auch der Verfilmung, die es später gab, von Zack Snyder basiert. Da geht es ja, ich habe mir eigentlich geschworen, aber ich muss mal gucken, wie es jetzt mit diesem neuen Projekt ist, ob ich doch vielleicht noch einen Superheldenfilm gucken muss nächstes Jahr. Aber eigentlich wollte ich sagen, 2020 ist superheldenfreie Zeit für mich. Ich gucke mir gar nichts an, was irgendwie mit Superheldinnen und Superhelden zu tun hat.
Viel Erfolg.
Aber dann habe ich noch, genau, also Watchmen ziehe ich mir dieses Jahr auch noch zu Ende rein. Und was ich an Watchmen wirklich so krass genial finde, ist, also ich habe es noch nicht zu Ende geguckt natürlich, aber so macht man einen Spin-off, finde ich. Das fängt an und ist mega politisch, das sind super krasse aktuell politische Themen, auch ganz seltsame Konstruktionen, also dass zum Beispiel in dieser Stadt halt die Polizisten und Polizistinnen fast alle schwarze Menschen sind und vermummt sind und dann gibt es am Anfang so eine genau umgedrehte Szene, wie die kennen wir normalerweise ja aus Filmen, das oder auch aus der Realität ja leider, dass ein weißer Polizist eine schwarze Person irgendwie kontrolliert und dann etwas passiert und da ist es genau umgekehrt und ich finde, dass die Serie es so geil schafft, nur so ganz leichte Verbindungen zu haben zu dem Source Material und man sich so ganz unsicher ist, was hier eigentlich noch kommt. Und ich war da auch total von gehuckt und fand geil, dass es auch so krass interessant politisch ist.
Habt ihr denn den Comic gelesen?
Mhm, ja, damals, 2008.
Nee, habe ich nicht tatsächlich. Ich habe nur den Film gesehen.
Okay.
Immer noch.
Das ist so das Positive und Negative am Film. Der Film ist wirklich saukrass, der Comic, einfach nur verfilmt. Das freut Comic-Fans, aber viele sagen, dass dadurch der Film an sich nicht so viel Sinn ergibt, wenn man nur den schaut. Ich weiß aber nicht, wie es war, als du den gesehen hast.
Keine Ahnung, ich erinnere mich auch nicht mehr an wahnsinnig viel. Ich habe mir den Comic auch bestellt. Ich wollte den aber unbedingt gebunden haben. Der ist noch nicht da, leider. Und ich werde mir, bevor ich die letzten 3 Folgen schaue, auch den Comic nochmal lesen, weil man einfach so viele Details in dieser Serie findet, die man sich sonst nicht erklären kann oder wo man sehr viel suchen muss. Und ich habe natürlich alle Hintergründe gelesen. Ich bin komplett in dieses Serienuniversum abgetaucht. Aber ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich einfach den Comic lesen würde.
Was mochtest du denn dran?
An dem Comic oder an dem Film? Oder
an der Serie.
An der Serie? Alles. Es ist so brillant. Es zieht mich komplett in eine Welt rein, die ich mir nicht erklären kann, ohne ein bisschen Hintergrundwissen, die mir aber trotzdem irgendwie die Sicherheit gibt, dass mir das schon gezeigt wird. Und zwar habe ich das Gefühl eigentlich von der ersten Sekunde angehabt. Normalerweise fliege ich sonst nämlich sofort raus und habe keine Lust mehr darauf, mir das anzuschauen, wenn man mich so alleine lässt. Aber irgendwie war da so dieses Bewusstsein da, dass ja, das kommt schon noch zu mir. Das wird mir schon noch erklärt werden. Ich glaube, ich muss dem einfach kurz vertrauen. Und so ist es ja dann auch in den ersten, ich habe die ersten 6 Folgen jetzt gesehen, dass mir alles nach und nach schon irgendwie ein bisschen erklärt wird. Dann gibt es noch eine Website dazu, PTpedia, wo man sich so ein bisschen in die Geschichte reinlesen kann. Total großartig gemacht auch. Und was ich halt wirklich unfassbar geil fand, war diese Verknüpfung mit der amerikanischen Geschichte, also mit der tatsächlichen amerikanischen Geschichte, im Gegensatz zu der Parallelwelt, in der diese Serie ja spielt. Und die ist ja sowieso total faszinierend. Da ist Robert Redford seit 30 Jahren der Präsident. Vorher war Nixon Präsident. Es regnet immer wieder kleine Tintenfische vom Himmel. Und wie du schon sagtest, es gibt dort große Probleme mit White Supremacists und gleichzeitig sind die Polizisten irgendwie in die Schusslinie geraten, im Gegensatz zu was wir heute erleben, dass Menschen anderer Hautfarbe, also Menschen, People of Color im Endeffekt in die Schusslinie geraten. Und das haben sie alles so ein bisschen umgedreht und gleichzeitig aber mit einer unglaublichen Sensibilität, die dieses Trauma von afroamerikanischen Menschen irgendwie mit eingeflochten in die Geschichte, das erlebbar gemacht, ohne das irgendwie zur Schau zu stellen oder es auszuschlachten, so wie es gerne Tarantino tut. Und das fand ich, das finde ich einfach so brillant und so gelungen. Und ich, für mich ist das wirklich die beste Serie des Jahres.
Wow, Nummer eins.
Ja, absolut.
Krass. Ja, also mir hat auch total gut gefallen, dass es so ein großartiger Misch ist aus Western und dann Science Fiction und diese Comic-Attitüde da drin natürlich, die man auch immer wieder sieht. Das finde ich, habe ich so noch nie gesehen. Es gibt für mich auch keine Serie, bei der ich so wirklich sagen kann, ah ja, und die ist so wie Watchmen, sondern Watchmen ist wirklich wie so ein ganz, ganz eigenes Universum. Und ja, wie du schon gesagt hast, ne, also wirklich auch total spannend aufgearbeitet, was da historisch eigentlich gelaufen ist.
Ja, also ich finde es auch total, bis jetzt total clever. Ich muss ja sagen, ich mache mich immer unbeliebt damit. Ich hasse ja Damon Lindelof und finde The Leftovers ganz grauenhaft und wirklich fand ich furchtbar diese komplette Serie. Und weil er auch immer, ich habe Lost, da war ich damals nie so dabei, deswegen davon habe ich nur gehört und ganz unterschiedlich ist auch. Aber er hat ja ein bisschen den Ruf, immer viel anzudeuten und am Ende kommt nicht so viel dabei rum. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie genau Watchmen dann zu Ende gehen wird. Was ich total aber liebe daran und gerade in der aktuellen Superheldenzeit, die aktuelle Superheldenzeit, die seit 15 Jahren oder so ist, ist das, dass hier endlich mal wieder das diskutiert wird, dass es einfach scheiße ist, wenn Leute sich maskieren und einfach irgendwie Verbrecher bekämpfen, dass es einfach eine unfassbare Machtposition hat, die diese Leute auf einmal haben, gerade wenn es reiche Menschen sind, die sich das leisten können und Selbstjustiz ausführen. Das wird ja im Superheldenkino in, weiß ich nicht, 15 Marvel-Filmen wurde das, glaube ich, einmal irgendwo im Nebensatz mal gesagt in einem Film. Also das finde ich ganz toll, wie man hier damit spielt und genau wie geil man, das ist für mich eine sinnvolle Adaption von etwas oder ein sinnvolles Spin-off von was, dass man das Gefühl hat, es ist politisch, es ist aktuell und es kritisiert auch so ein bisschen diese ganzen Superhelden-Sachen. Also ja, ich mag es auch total gerne, aber weiß natürlich noch nicht, wie das ausgeht. Lass uns doch mal weitergehen. Worüber wollt ihr sprechen?
Gute Frage. Also
warum lieben alle Fleabag so doll? Könnt ihr mir das erklären? Ich habe nur ein paar Folgen gesehen. Es muss ja das Witzigste sein, was es auf der ganzen Welt gibt.
Ich glaube, das ist natürlich, ich meine, Dreh- und Angelpunkt ist natürlich die Phoebe Waller-Bridge. Und ich meine, die ist ja einfach eine Entdeckung sowieso für die Serienwelt. Sie hat ja auch als Autorin schon gearbeitet, Killing Eve, muss man da nennen. Bei der Serie habe ich auch überlegt, ob ich die noch draufnehme, weil ja die zweite Staffel dieses Jahr auch gestartet ist. Jetzt schreibt sie sogar dann auch noch am neuen James Bond mit. Und sie spielt eben diese Hauptfigur. Und das ist einfach ein Humor, der kriegt einen, finde ich, sofort. Das ist so unerwartet, das ist ein bisschen extrem hier und da und durchaus auch mal dunkel. Ne? Also sie ist ja als Hauptfigur auch so eine Heldin, Anti-Heldin. Also es gibt durchaus auch so Loser-Momente oder Sachen, die sie tut, die total daneben sind, worüber man dann vielleicht auch gar nicht lachen kann. Aber in der Art, wie es dann erzählt wird, ist sie eben jemand, der einen auf jeden Fall, finde ich, total das Herz eigentlich erobert. Ne? Ich weiß nicht, wie ging es dir mit Fleabag? Warum findest du sie so großartig?
Ich jetzt oder Christian?
Genau.
Ich habe überhaupt nichts erwartet davon. Ich dachte erst, oh Gott, ich habe überhaupt keinen Bock, mir die anzuschauen. Dann hat aber unser Serienkritiker Christian Alt, als die erste Staffel lief, so davon geschwärmt und das auch so witzig beschrieben irgendwie, dass ich dann dachte, okay, ich muss mir das unbedingt noch anschauen. Und dann habe ich die erste Staffel so komplett an einem Abend sozusagen durchgeschaut, weil die ist ja auch sehr kurz, die Folgen sind ja sehr kurz auch. Und die Figur, wie du sagst, ist total liebenswürdig, obwohl sie so mega sperrig und seltsam sich die ganze Zeit verhält. Und was ich so schön finde, ist, man checkt halt erst mit der Zeit, mit wem sie da eigentlich immer spricht.
Du meinst, weil sie die vierte Wand bricht, genau. Und mit uns dann eigentlich als Zuschauer spricht.
Ja, genau. Und dann, und dass dahinter aber dann tatsächlich ja eigentlich noch mehr steckt. Ich will das nicht spoilern jetzt hier für Leute, die noch nicht reingeschaut haben. aber das ist halt so liebenswürdig gemacht und es hat auch so viel Tiefe und irgendwie man kann sehr gut verstehen, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält, warum sie Menschen von sich wegstößt, was ihr Problem mit ihrem Vater ist oder mit ihrer Schwester. Und dann wird alles aber auch immer so bizarr. Also die alleine in der zweiten Staffel, ich habe mich so unglaublich totgelacht die ganze Zeit mit ihrer Stiefmutter und dem Hot Priest, der dann auch noch auftaucht.
Ja, der Hot Priest, den habe ich auch so, den feiere ich auch hart.
Die ist einfach special, diese Serie, auch wenn die Zusammenfassung, wenn man die jetzt kurz erklären würde, worum es geht, klingt erstmal nach nicht viel.
Ja. Und Christian, wie sieht's bei dir aus? Kannst du es nachvollziehen, nachdem du reingeschaut hast?
Ich habe
so
drei
hast?
Folgen gesehen und da ich kann, das ist ja auch so Fremdscham-Comedy und da, ich finde das eigentlich immer geil, aber ich finde bei so Fremdscham-Comedy muss man sich so drauf eingelassen haben und dann geht es. Ne? Am Anfang habe ich so die ersten beiden Folgen Stromberg geguckt und dachte, oh Gott, das kann ich nie gucken. Und dann habe ich das wirklich geliebt. Ich brauche, glaube ich, immer so jemanden, der sich mit mir mit da so durchschämen kann und den habe ich gerade nicht. Aber ich gucke da nochmal rein, glaube ich, ja.
Tu es auf jeden Fall.
Hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Was ist denn Euphoria für eine Serie? Ich habe da nur von gehört, ich weiß, dass es mit Zendaya ist, die ist Musikerin, die kenne ich aus dem Superhelden-Kino, aus dem Spider-Man-Film. Das soll doch auch irgendwie jung, radikal, geil sein.
Ja, ich meine, es ist eine Serie, die letztlich ist es eine Coming-of-Age-Highschool-Teenie-Drama-Geschichte. Ne? Also wir verfolgen halt verschiedene Charaktere, die alle an einer Highschool sind. Im Zentrum haben wir Rue, die du schon erwähnt hast, die von Zendaya gespielt wird. Das ist eine 17-jährige Schülerin und die ist quasi gerade aus der Drogenreha zurück und die hat aber trotzdem nicht vor, keine Drogen mehr zu nehmen, sondern das ist einfach Teil ihres Lebens schon seit ganz früher Zeit, weil sie im Prinzip eigentlich damit sich mehr oder weniger selbst medikamentiert oder wie man sagt. Ne? Also Self-Medication ist es im Prinzip. Also die hat schon seit früher Kindheit Zwangsstörungen, Aufmerksamkeitsprobleme, Angstzustände und ist vielleicht sogar auch bipolar. Und was sie eben macht, ist Medikamente nehmen, so wie andere Drogen nehmen. Und diese Medikamente, die sind aber natürlich eben genauso stark auch letztlich wie Drogen. Und sie bekommt die auch bei Drogendealern. Und ja, also einerseits erfahren wir so von ihr, wie es ihr damit geht was das heißt, überhaupt diese Art von Probleme schon von so früher Kindheit quasi an zu haben. Und dann gibt es so einen Lichtblick in ihrem Leben. Und die Figur, die dann in ihr Leben kommt, die finde ich auch mit am großartigsten an dieser Serie. Das ist nämlich Jules. Jules ist eine Mitschülerin, Transgender. Und das wird auf so einer ganz natürlichen Ebene einfach miterzählt. Also es gibt beispielsweise so einen Shot, wo man sieht, wie die beiden so richtig als Freundin, ne, zusammen im Bett liegen und was voneinander, also sich einfach miteinander quatschen, so wie man das kennt, irgendwie beste Freundinnen liegen im Bett miteinander und haben Spaß und unterhalten sich und Jules ist halt nur in Unterwäsche gekleidet und man sieht halt so selbstverständlich, dass es eine Trans-Frau ist, ja, und also nicht operiert und das ist aber gar nicht groß Thema, sondern ich glaube, das wird auch in der Serie, wenn dann irgendwann ganz spät überhaupt mal thematisiert, aber es ist sowas, was völlig selbstverständlich ist. Und das hat mich beispielsweise sehr gezogen. Plus natürlich, also was man bei der Serie immer eigentlich als allererstes sagen muss, ist, dass es halt so ein wahnsinnsstylische Serie ist. Ne? Also die ist so voller Glitzer und Neon und Schwarz, wie heißt das, mit Schwarzlicht beleuchtet. So. Also ne, es ist so eine Serie, finde ich, die hat einfach unheimlich viel Glamour und ähnlich spannend finde ich auch die Art, wie mit der Kamera umgegangen wird. Die ist eigentlich auch wie so ein unruhiger Teenie, die steht nie still. Du hast immer irgendwelche Kamerafahrten oder sie drehen sich um die eigene Achse oder du hast so Schwindeleffekte drin. Und ja, das ist so eine Serie, finde ich, die den Rausch, der auch so oft thematisiert wird, eben auf eine ganz schöne Art eigentlich visualisiert, ohne dass jetzt zu verharmlosen, was da passiert. Ich würde auch nicht sagen, dass das eine Serie ist, die das irgendwie propagiert oder so, ne? Und die wurde aber natürlich total kritisiert, weil sie eben auch so sehr explizit ist in den Sexdarstellungen. Also du hast alleine jetzt eine Szene, in der ich keine Ahnung was, die haben es auch mal gezählt, 50 Penisse zu sehen sind eigentlich so.
Ach, in Serien gibt's noch Sexszenen, das ist ja im Kino, gibt's ja im Kino nicht mehr.
Ja, doch, also in Serien erst recht jetzt.
Ja, also Euphoria ist wirklich sehr explizit, was das angeht und deswegen auch natürlich kritisiert worden, weil das prüde Amerika das natürlich überhaupt nicht haben möchte.
Nicht in einer Jugendserie.
Ja, genau. Und ja, also ich fand die, mich hat die, ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich sie mögen werde, also gerade auch, weil diese, weil wenn es um Sex geht, das ist ja auch sehr schnell einfach heteronormativ, misogyn und so werden kann, frauenfeindlich werden kann. Und in der zweiten Folge sieht man auch den Nate, das ist so ein Typ, der eben, würde ich sagen, so der Inbegriff von toxischer Maskulinität ist, also jemand, der so sehr krass auf dieses ich dominiere andere und ich objektiviere und sexualisiere Frauen und eigentlich geht es mir nur darum zu gewinnen und dafür muss irgendjemand anders verlieren und zur Not mache ich das und eigentlich mache ich das auch auf jeden Fall mit Gewalt. Und da habe ich noch so einen Moment gezweifelt, ob die Serie mich kriegt oder nicht. Aber die vielen, vielen anderen Figuren und auch wie die Art, wie der Nate dann letztlich aufgeschlüsselt wird, als eben natürlich nicht jemand, der einfach nur Testosteron vollgepumpter Footballplayer ist, sondern natürlich noch eine ganz andere Seite hat, das hat mich total überzeugt. Also deswegen muss ich sagen, würde ich das jedem empfehlen, diese Serie zu sehen.
Absolut.
Ich unterschreibe. Habe ich euch voll an die Wand geredet, sorry.
Nee, aber du hast ja vollkommen recht mit allem, was du gesagt hast. Ich würde vielleicht noch den Soundtrack hinzufügen, als ja, Grund zu schauen. Weil der ist richtig geil ausgewählt. Der Komponist, der dahinter steckt, heißt Labyrinth. Der hat auch ein eigenes Album rausgebracht, aber den Soundtrack hat er auch veröffentlicht. Und der ist wirklich Hammer und passt einfach wie Faust aufs Auge zu diesem Look, der die Serie halt einfach unglaublich special macht. Und das Make-up.
Das jetzt.
Und das Make-up. Oh ja, die Jules, die ist so toll gestylt. Da denke ich so, oh, ich würde so gerne jemanden haben, der mir morgens so eine Art von Make-up macht. Ja, richtig cool.
Die läuft ja auf HBO. Was würdet ihr denn sagen, haben sich so als die Player irgendwie 2019 rauskristallisiert? Das ist schon Amazon, HBO und Netflix hauptsächlich, oder?
Ja, und vielleicht noch Stars Play.
Ja, Stars Play immer mal wieder taucht. Fand ich jetzt auch mit Rami beispielsweise auch wieder ein sehr schöner Moment. Also ich finde es ja ätzend, dass man jetzt so viele Abos letztlich braucht, ne? Also das ist wirklich ein Problem, weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt irgendwie in Zukunft dann nächstes Jahr auch noch mit Disney irgendwie, weiß nicht, 5, 6, 7 Abos brauchen, um diese Serien alle zu gucken. Die müssen sich doch einig werden, es muss anders werden. Wir können nicht für alles zahlen. Also zumindest, oder? Also ich meine, bei Netflix kann man sich das ja wenigstens noch teilen, aber wie sieht es denn aus, wenn man jetzt, also ich meine, wer soll das denn alles bezahlen?
Ich habe es heute mal ausgerechnet, weil ich tatsächlich kurz vorher noch an einem Beitrag gearbeitet habe, genau zu diesem Thema mit der Streaming-Landschaft in Deutschland. Und ich habe mal gezählt, die Streaming-Anbieter, die wir zurzeit in Deutschland zur Verfügung haben, sind ungefähr 11 oder 12 und die summieren sich auf knapp 70 Euro im Monat, hätte ich die alle zum Normalpreis abonniert. Es ist irre viel Geld. Und der durchschnittliche Deutsche hat vor 2 Jahren ungefähr, ich glaube, 112 Euro im Jahr ausgegeben für Heimvideo-Inhalte. Das heißt maximal ein Streaming-Dienst.
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, in welche Richtung das geht. Mhm. Was auch ja ein bisschen schade ist an diesem ganzen Streaming, ist ja, dass du die Serie dann auch nicht mehr gut kaufen und besitzen kannst. Ne? Also ich habe mich gefreut zum Beispiel, dass ich jetzt gesehen habe, dass Chernobyl, das ja HBO Sky, das kann man tatsächlich jetzt auf Blu-ray kaufen. Deswegen verschenke ich das zum Beispiel an Weihnachten. Haben wir auch schon lange drüber geredet. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal ansprechen. Da super Serie. Aber andere sind dann eben genau in diesen Vaults irgendwo verschlossen bei den großen Anbietern. Da gibt es auch ganz schreckliche Nachrichten, wie zum Beispiel als Disney Fox gekauft hat, ist es so, dass Disney jetzt einfach die Fox-Filme unter Verschluss hält. Also wenn du zum Beispiel im Kino bist und Fight Club zeigen willst, sagt Disney, nö, gehen wir nicht raus, gucken wir mal, was wir damit machen. Ach, krass, also es hat auch ganz ganz gruselige Auswüchse, die daraus erwachsen sind. Und das wird dann sehr interessant werden. Ich tippe ja mal, irgendwann wird es so ein Meta-Dienst geben, der deine ganzen Abos verwaltet. Und dann sagst du irgendwie, ja, was willst du gucken? Und dann ja gerne Euphoria. Ja, dafür hast du dann nächsten Monat Zeit. Den nächsten Monat hast du ja dann ja wieder Sky. Aber diesen Monat solltest du bitte noch Russian Doll zum Beispiel gucken bei Netflix.
Ganz ehrlich, du solltest jetzt diese Idee sofort dir patentieren lassen und umsetzen, weil dann bist du in ungefähr 2 Jahren sehr, sehr reich.
Ja, leider wirkt recht kompliziert. Tschüss. Ich weiß nicht, ob ich das auf den Nachmittag hier mal hinkriege, aber ich kann mich ja nachher mal dran setzen und das mal dann mal die App entwickeln. Das ist ja auch, es geht ja weiter, also bei Musik ist es ja noch nicht, wer weiß, ob sich das dann auch nochmal wieder neu aufsplittet, keine Ahnung, ob irgendwann dann doch auch die ganzen Labels sagen, Moment mal, finden wir Spotify überhaupt so gut, aber das passiert ja gerade im Serien- und Filmsektor und es passiert auch im Gaming-Sektor, ja, dass die ganzen verschiedenen Entwicklerstudios jetzt auch ihre Sachen zusammenziehen, aber im Gaming-Sektor kannst du immerhin ja noch die Sachen einzeln kaufen. Das geht ja bei Serien nicht. Bis bei Netflix
und bei Musik geht es
jetzt auch so ein bisschen.
Und bei Musik, genau, bei geht Musik es ja auch noch, ne? Also selbst wenn man muss ja jetzt nicht Spotify haben, man kann ja auch immer noch über alle anderen Kanäle sich auch die Musik klar machen.
Findet ihr eigentlich besser, wenn die Sachen Netflix-mäßig auf einmal rauskommen oder wenn die Sachen wöchentlich rauskommen? Denn ich muss sagen, ich bin großer Fan vom wöchentlichen Rhythmus. Ich finde, dann haben die Serien so einen größeren Event-Charakter und man hat nicht sofort das Gefühl, man hat schon alles verpasst und muss jetzt irgendwie 10 Stunden gucken. Ich mag eigentlich diesen wöchentlichen Rhythmus ganz gerne, zu dem ich ja gehört habe, dass Netflix da auch überlegt, zurückzugehen für manche Serien.
Also ich persönlich mag das total gerne zu bingen, einfach alles auf einmal gucken zu können, auch weil ich eher so in, ich gucke nicht so nur eine Folge und dann warte ich eine Woche, bis ich die nächste gucke oder so, sondern meine Slots, in denen ich quasi unterhalb der Woche gucke, die sind immer länger, das sind immer 4-5 Stunden und ich meine, was ich dann manchmal mache, ne, wenn jetzt eine Serie tatsächlich nur einmal in der Woche rauskommt, dass man dann parallel mehrere Serien schaut, aber ich finde es viel, viel schöner, sie auf einmal gucken zu können. Deswegen bin ich eher ein Fan davon, wenn sie einfach alle Folgen auf einmal raushauen und man das dann selbst entscheiden kann. Auch wenn ich das gut nachvollziehen kann, ne, dass das so, also bei Big Little Lies beispielsweise war das für mich auch definitiv so, dass ich dann wirklich auch drauf gewartet habe und mich auch total gefreut habe, wenn jetzt schon wieder eine Folge online ist. Aber nee, ich glaube, ich würde sie doch lieber selbst entscheiden können.
Das war für mich
Vanessa? Bei dir?
Ja, es war für mich eine große Überraschung dieses Jahr, dass ich bin eigentlich auch eine leidenschaftliche Bingerin, aber jetzt kam ja Apple TV Plus raus Anfang November und ich habe also jetzt einen Apple TV zu Hause und das ist super geil, da kamen die ersten 3 Folgen, glaube ich, am Stück und dann jede Woche eine neue Folge. Das heißt, ich gucke gerade irgendwie 3 oder 4 Apple-Serien gleichzeitig, aber wöchentlich. Und das ist total schön. Ich habe jetzt so freitags immer dieses Ritual, vorausgesetzt, ich bin da, sonst gucke ich es natürlich irgendwann später, dass wir zusammen da sitzen und die neue Folge angucken und ich freue mich die ganze Woche drauf. Und natürlich will ich danach eigentlich alle anderen weiteren Folgen auch sehen, aber Das hat irgendwie was. Man kann danach darüber reden. Alle sind auf dem gleichen Stand. Das ist bei Watchmen auch eine schöne Sache eigentlich jetzt, dass es so wöchentlich veröffentlicht wird.
Gerade bei diesen, weil eigentlich ist es ja künstliche Verknappung, sorry, dass ich unterbreche, aber ich finde gerade bei diesen mysteriösen, also so, auch so Sachen wie damals erste Season True Detective oder sowas oder Watchmen oder wie hieß diese Androiden?
Westworld.
Westworld, genau. Da, wo es auch so Mysterien gibt, ne? Ja. Und wo dann so das Internet, und ihr seid ja auch auf Twitter, so alle so auch diskutieren und sich fragen und dann irgendwelche Reddit-Threads machen und sowas davon, das belebt das natürlich nochmal so ein bisschen, als wenn man dann nur den Ending-Explained-Artikel sich irgendwo durchlesen kann, so für irgendwas, was 6 Folgen gelaufen ist. Aber ja, in der Informationsflut will ich vielleicht, dass manche Sachen etwas zurückgehalten werden. Du hast Apple Plus schon angesprochen. Disney Plus ist ja auch rausgekommen in diesem Jahr, aber nur in den, ich weiß nicht, ob nicht nur in den USA, aber auf jeden Fall nicht in Deutschland.
Niederlande auch.
Und dadurch, genau, also in ein paar Ländern gibt es schon. Ich denke ja, dass neben diesen ganzen Streaming-Anbietern auch der Raubkopiermarkt wieder krass steigen wird damit, weil nicht jeder eben alle Abos hat und dann, ich glaube, dass eigentlich ursprünglich durch dieses Netflix-Modell und beim Gaming auch durch Steam und so weiter irgendwann das mal zurückgegangen ist, dass nicht mehr so viele Leute raubkopieren, aber bei Mandalorian zum Beispiel hat man jetzt auf jeden Fall, wenn man auf Twitter schaut, das Gefühl, dass sehr viele Leute das schon gesehen haben, diese Serie. Und da, wie ist es da bei euch, also ich will nicht fragen, guckt ihr das illegal, aber wie wird das so bei, ihr sagt dann quasi, wir können es erst besprechen, wenn es in Deutschland irgendwie zu gucken ist, oder? In euren Podcasts.
Ja, ja, klar. Also wir besprechen nur Sachen, die man gucken kann. Darf.
Ja, absolut.
kann ja jeder, aber nur was man auch gucken kann. Macht ja auch Sinn für, ne, also weil auch wenn jeder weiß, wie das letztlich geht, ist es einfach vom Guckkomfort eine ganz andere Geschichte. Und ich mag das auch überhaupt nicht in so illegalen oder halblegal oder jetzt hoffentlich hat es niemand mitgekriegt oder so wegen unterwegs zu sein. Das finde ich, macht keinen Spaß eigentlich. Deswegen, ja, außerdem ist die Auswahl tatsächlich ja so groß an guten Sachen, die man gucken kann auf ganz legalem Wege, dass das für mich absolut Sinn macht, sich darauf zu konzentrieren.
Ja.
Ja. Ja, von Mandalorian habe ich gehört, dass es nicht so dolle ist, wie man, wie man eigentlich dachte. Aber das Star Wars-Universum hat ja eh ein großes Problem mit Übersättigung. Es ist eher wie so ein bisschen, wie eine Kinderserie, die sich ein bisschen zu ernst nimmt, finde ich. Aber das Intro, also das kann man sich auf YouTube anhören, der Intro-Song von Mandalorian, ich kann ihn jetzt leider nicht anspielen, ist eines der besten Lieder, die ich je gehört habe. Das ist so, also in diesem Jahr gehört habe. Das ist so Ennio Morricone Western-Style, aber mit diesem riesigen orchestralen Gedüdel von Star Wars. Also sehr, sehr guter Soundtrack auf jeden Fall. Russian Doll, Leute, ich habe da reingeschaut, aber dann abgebrochen nach 4 Folgen.
Du hast abgebrochen.
Mir wurde aber schon auch, ja, mir wurde auch so ein bisschen erzählt, was da noch passiert. Ich fand das so ein bisschen irgendwie zu comichaft und irgendwie, das hat mich gar nicht gekriegt. Warum ist das so ein Serienhit gewesen dieses Jahr?
Weil's also geil ich glaube ist. Ja, da, was sagst du?
Weil es super geil ist.
Es ist mega, auf jeden Fall. Also Jörn ging das ähnlich wie dir, Christian. Der ist auch erst, nachdem ich ihn, ich weiß nicht, wie oft ich ihn belabert habe, dass wir diese Serie unbedingt noch besprechen müssen, weil ich finde sie auch einfach nur großartig. Ne? Die fängt ja an damit, dass die Hauptfigur Nadja, gespielt von der Natasha Lyonne, die man auch noch aus Orange is the New Black kennt, ihren 36. Geburtstag feiert und quasi auf der Toilette ist und jemand klopft oder wummert eigentlich mehr an die Tür und sie ist dann halt eben auf dieser Party und sie stirbt dann 1000 Tode und landet aber immer wieder, wie täglich grüßt das Murmeltier, auf dieser Toilette und muss quasi herausfinden, warum sie denn jetzt eigentlich stirbt. Und ich finde, das ist so großartig erzählt, also vor allem, wenn man dann im Endeffekt nachher realisiert, dass das Ganze sich eben natürlich um Sucht und um Drogen handelt und passenderweise spielt es dann natürlich auch immer wieder auf der Toilette. Und es ist eben tatsächlich auch so, dass wenn man drogenabhängig ist oder ein Suchtproblem hat, dass die Tage eben ja wie so in einer Schleife hängen und das nichts anderes ist letztlich die Grundidee von dieser Serie. Aber sie erzählt es eben auf eine so lustige Art, dass mich das wirklich, also von der ersten Folge an, ich musste das in einem durchgucken und unbedingt herausfinden, was da denn eigentlich abgeht. Und das ist eben auch total vielschichtig, ne? Also du kannst wirklich ziemlich viel darin immer wieder entdecken, wenn du die Serie sogar mehrfach guckst, was ich vorschlagen würde.
Absolut. Ja, absolut. Ich habe auch erst, also die ersten Folgen fand ich einfach nur lustig. Ich bin großer Fan von Slapstick. Mit Slapstick kann man sich mich extrem gut unterhalten. Und
ja, mich eigentlich auch.
Ja. Dann verstehe ich es gar nicht, wie du da ausstecken konntest. Und dann wird's ja auf einmal so richtig dark einfach. Also das geht ja dann weit weg von diesem Slapstick Approach sozusagen und nähert sich Nadja von einer ganz anderen Perspektive und man erfährt mehr über ihr Innenleben und über ihre Kindheit, das Verhältnis zu ihrer Mutter. Dann lernt sie diesen Typen kennen, zu dem wir nichts erzählen dürfen, sonst seid ihr alle gespoilert und das wollen wir nicht. Und also ich fand das eine unglaublich berührende Serie, obwohl sie als Charakter genau wie Fleabag eigentlich auch wieder total sperrig ist. Und das ist auch ganz lustig, weil das auch wieder ein Trend ist, der dieses Jahr, glaube ich, den wir hier erkennen können eigentlich bei unserer Liste, sowohl bei Fleabag als auch bei Undone, bei Russian Doll, so ich würde auch sagen Euphoria wahrscheinlich, das sind alles sehr sperrige weibliche Protagonistinnen.
Also auf jeden Fall, das sind ganz ungewöhnliche.
Ja. Ja, das ist ganz, der große Trend, oder? In diesem Jahr auch, ja. Oder ja. Was heißt Trend,
sogar.
Aber auf jeden Fall in dieser Liste.
Ja. Watchmen auch.
Ja, und auch wirklich, finde ich, ganz ungewöhnliche Frauenfiguren, ja. Ne? Also die man so eben auch überhaupt nicht erwartet. Also die Nadja ist eine, ja im Prinzip ist sie eine Alkoholikerin, kifft, ist eine Kettenraucherin und sie ist Programmiererin. Total
und depressiv.
Und total tough da drin. Die hat so eine ganz raue Art, die ich auch total großartig finde und sie will überhaupt keine Kinder und sie sucht auch nicht den Mr. Right, den man bei Frauen leider auch immer noch viel zu häufig als Geschichte so bekommt, ne? Dass wenn eine Frau auftaucht und sie irgendeine Art von Hauptrolle spielt, dann ist sie aber in irgendeiner Form verbunden mit irgendeinem Typen. Entweder sie ist die Schwester oder die Freundin oder der Sidekick oder die Mutter oder so, aber sie ist nicht einfach nur eine eigenständige Person, unabhängig davon. Und das ist so, das ist, finde ich, hier bei Russian Doll auf jeden Fall super erfüllt. Und in Unbelievable hast du das auch auf so ganz, ganz andere Art. Mhm. Ne? Also die beiden Detectives da drin, die finde ich einfach nur der Wahnsinn.
So gut.
Ja, das ist nämlich auch, also ich finde das auch ganz toll, dass es so total vielschichtige Charaktere sind, die nicht durch irgendwelche Männer oder sowas, durch irgendwelche Sidekicks irgendwie definiert werden und auch, was ja auch dann Frauencharaktere manchmal nicht sein dürfen in so Serien und Filmen, auch unsympathisch sind in manchen Punkten, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt gar nicht, mich da gar nicht identifizieren, das finde ich wieder total nachvollziehbar. Ich finde das bei Watchmen auch total geil, dass du diese beiden starken Hauptdarstellerinnen da hast, einmal natürlich Regina King, die das unglaublich gut macht, aber auch Jean Smart, die dann so aufeinandertreffen und ja, Regina Kings Mann ist halt immer so zu Hause mit dem Kind und es ist völlig halt okay mal, dass das in einer Serie so ist und es auch, also Watchmen ist ja auch gar nicht so gepitcht, das finde ich halt auch geil, als so, weiß ich nicht, jetzt sonderlich feministische Serie, sondern sie ist es einfach, das finde ich auch total geil irgendwie daran. Aber ihr habt jetzt zwei Sachen angesprochen, zwei Serien, die so ein bisschen ähnlich klingen und vielleicht Leute, die verwechseln. Undone, yeah. Amazon Prime-Serie habe ich auch gesehen, war am Ende aber ein bisschen davon auch enttäuscht, weil es bei mir wieder so ein bisschen dieses Serienphänomen hatte, dass es am Ende alles immer bekloppter wurde und dann auch das Ende offen gelassen wird, damit, das ist für mich das typische Seriensache, ist sowas, wir machen ein offenes Ende, dann können wir, wenn das nach der ersten Staffel abgesetzt wird, dann war das halt so und war so halb geklärt, aber wir können auch noch eine Staffel dran anschließen. Und es erinnert aber sehr an Russian Doll, finde ich, dadurch, dass es so vielschichtig ist, visuell so interessant. Und es hat ja keine richtige Zeitschleifenthematik wie Russian Doll, aber es hat ja diese Ebene, dass man eben nie so richtig weiß, was passiert eigentlich gerade wirklich und was sind Erinnerungen und die loopt auch so ein bisschen immer hin und her, diese Serie, ne?
Ja. Genau, ja, da geht's um Alma, die ihr Leben eigentlich ziemlich langweilig findet und dann einen Autounfall hat und vorher ihr sehr routiniertes Leben, ne? Sie ist sie arbeitet als Erzieherin in einer Kita, lebt mit ihrem Freund zusammen und ja, sagt so, das Interessanteste, was irgendwie in meinem Leben gerade passiert ist, welche Bohnensorte ich mir im Supermarkt aussuchen muss. Und nach diesem Autounfall es steht alles im wahrsten Sinne Kopf, also wie du schon erwähnt hast, geht Zeit und auch Raum bei ihr völlig verloren und man braucht eine Weile, um zu realisieren, was damit eigentlich quasi angedeutet wird. Ne? Ich will davon jetzt auch nicht zu viel verraten, weil es einfach auch totalen Spaß macht, das zu entdecken, aber letztlich kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass ihr Vater eben wieder auftaucht, der ist eigentlich tot und ihr sagt, dass sie seinen Tod quasi revidieren könne und das ist so der Ausgangspunkt und dann geht's total ab und dadurch, dass die Serie animiert ist, auf so eine wirklich auch ganz tolle Art, ist es natürlich visuell einfach auch ganz toll aufgegriffen von den Machern, ne? Also dass wirklich eben Zeit und Raum durcheinander gewürfelt werden und ich muss sagen, ich fand es überhaupt gar nicht mir zu offen am Ende gelassen, sondern ich habe mich so gefreut, weil ich fände es sehr, sehr schade, wenn die diese Serie, und sie haben es ja jetzt auch schon bestätigt, also es wird auf jeden Fall weitergehen, weil das einfach ein so tolles Konzept ist, was die da aufgebaut haben, mit wirklich klasse Charakteren und das wäre so traurig, wenn die das nicht weitererzählen würden, weil es ja wirklich auch, also so eine außergewöhnliche Serie ist, da habe ich jetzt keinen Vergleich bisher, die, ne, also klar, du hast von den Machern noch BoJack Horseman, die haben die Serie auch geschrieben, aber bei Undone ist es eben anders als BoJack Horseman keine Comedy und trotzdem sind die Folgen nur so 20 bis 30 Minuten lang, also sehr, sehr dicht erzählt. Und das ist auch was mir tatsächlich in diesem Jahr aufgefallen ist, dass es immer mehr Serien gibt, die durchaus sich trauen, viel kürzer zu sein als, und im Dramabereich, aber trotzdem viel kürzer zu sein als eben 40 Minuten. Ne? Also Undone ist da, finde ich, ein super Beispiel für. Dass es wirklich gut funktioniert, mehr muss es gar nicht sein.
Da sind einfach auch wahnsinnig gute AutorInnen am Start bei der Serie. Also allein, was die in so kurzen Dialogzeilen rüberbringen können über die Charaktere, die daran beteiligt sind irgendwie gerade, das ist so irre und es fühlt sich so echt an alles. Ich war so geflasht von der Serie, als ich die gesehen habe. Nur allein von den Dialogen her. Super cool.
Was mir da richtig gut dran gefallen hat, ist, und das haben wir auch in Watchmen und anderen Serien, ist Intersektionalität. Also es gibt so eine ganz geile Szene, ich kriege das jetzt, glaube ich, leider nicht mehr komplett zusammen aus Undone, wo es ein bisschen auch um die Kindheit von Alma geht, die ein Hörgerät braucht. Und dann ist so ein bisschen die Frage, dann wird sie irgendwie operiert und kann dann irgendwie besser hören. Und dann ist die Frage, soll sie von dieser gehörlosen Schule weg auf eine andere Schule, wo dann, glaube ich, Spanisch gesprochen wird, weil sie ja auch Latina ist. Und dann gibt es so einen geilen Streit zwischen den Eltern, wo das irgendwie so ausgehandelt wird. Ja, soll sie jetzt da bleiben? Also sie kann ja auch bei den Leuten bleiben. Da ist sie jetzt irgendwie integriert oder muss sie ihre andere Identität jetzt auf der anderen Schule leben? Und das ist in so einer quasi Sci-Fi-Brainfuck-Serie, fand ich total geil. Und vielleicht ist das auch ein Muster, was wir dieses Jahr erkennen können, dass die Serien sich trauen, so crazy Sci-Fi-Ideen zu haben, auch wie, gut, es ist jetzt keine crazy Idee, Zeitschleifenfilm, das kennen wir schon seit Pinky Cruz, das Murmeltier bei Russian Doll, aber ihr wisst ja, was ich meine, also die nehmen sich quasi so Genres raus, die erstmal, die man vielleicht aus so RTL 2 Nachmittagsserien wie Sliders oder sowas kennt, aber gleichzeitig wird damit versucht, so ganz tief ins Menschliche irgendwie reinzukommen, das finde ich ganz cool, ja.
Ja, diese Kreativität, die zeigt sich ja auch bei Euphoria, bei Russian Doll genauso. Das als Herangehensweise zu nehmen, um dann auch vielleicht irgendwelche Traumata aufzudecken oder sich der Psyche irgendwie zu nähern. Und das finde ich sehr gelungen. Und was ich bei Russian Doll und bei anderen auch noch ganz besonders finde, ist, dass es mich als Gamerin sehr an Games-Logiken und Narrative erinnert hat. Also in ganz vielen Momenten. Ja.
Voll. Unbelievable haben wir hier, glaube ich, noch auf der Liste. Mhm. Wollt ihr da noch einen kurzen Abriss zu machen?
Fantastisch.
Alles gesagt.
Das war's.
Ja, ich meine, vielleicht so als Hintergrund basiert Unbelievable auf einer wahren Geschichte. Es geht da um eine Serie von Vergewaltigungen, die aufgeklärt werden sollen. Und ProPublica hat da auch eine wirklich ganz tolle Story draus gemacht. Also man kann das auch im Netz einfach nachlesen, wobei ich eben das nicht nachlesen würde, bevor ich die Serie gucke, sondern ich würde mir die Serie zuerst anschauen, weil sonst weiß man einfach schon viel zu viel. Und was so toll an der Serie ist, ist, dass sie es tatsächlich schafft, die Rape-Culture und auch sämtliche Geschichten drumherum, die so dazugehören, so zu erzählen, dass sie immer aus der Opferperspektive erzählt werden. Also das Problem, was man ja ganz oft hat, wenn man über Vergewaltigung spricht, ist, dass es ja auch quasi wie so eine Re-Erzählung sein kann, die auch wieder mehr traumatisiert oder die Agency auch wieder eher zum Täter hin gibt, als jetzt aus Sicht der Opfer eben zu erzählen. Und das schaffen die hier, dass es wirklich immer aus Sicht der Opfer erzählt ist. Und das ist zwar am Anfang, also gerade auch in der ersten Folge, ziemlich schwer zu ertragen, aber was sie auch schaffen, ist, dass es ein gutes Gegengewicht gibt zu dieser unfassbaren Gewalt, die die Frauen da erleben. Und das, finde ich, schaffen die über die beiden Detectives, ne, die eben von Merritt Weaver, großartige Schauspielerin, und der Toni Collette, nicht weniger großartig, dargestellt werden und die eben auch so ganz eigene Charaktere sind. Die eine, die Karen Duvall, also gespielt von der Merritt Weaver, die ist so eine sehr religiöse Frau, und die Grace Rasmussen ist so eine, ja, wie so eine Draufgängerin eigentlich, die eben auch so ein ganz klasse Gegengewicht nochmal auch zu der Merritt Weaver ist. Und darüber, also gerade weil es diese beiden Detectives gibt, fand ich es dann doch erträglicher auch zu schauen, ne? Also wenn man die erste Folge geschafft hat, gibt es da ein gutes Gleichgewicht drin. Und die beiden Detectives sind eben auch in der Lage, mit den Vergewaltigungsopfern tatsächlich richtig umzugehen, weil das ist nämlich
Das klingt total spannend, finde ich, wenn ich das höre, weil normalerweise sind das halt dann immer so zwei abgehalfterte, rauchende Cops, der eine trinkt ein bisschen mehr Alkohol als der nächste, und dann wurden Frauen vergewaltigt, und die sind aber trotzdem so objektifiziert ja meistens in diesen Serien, deswegen habe ich auch total Bock, Unbelievable zu schauen, weil das da ja wahrscheinlich nicht so ist.
Nee. Genau, da sieht man zwar auch, wie man es falsch machen kann, aber die meiste Zeit sieht man eben, wie man es richtig machen kann, und das ist auch Teil von dieser Geschichte, ne? Dass die in die wahre Geschichte, also die wahren Detectives, die waren eben auch geschult da drin, weil das ist natürlich nicht einfach nur etwas, was man so, ja, das ist halt Teil der Ausbildung, dann machst du das, dann hast du auch mal mit Vergewaltigungsopfern zu tun, sondern die zeigen eben ganz sensibel, was das eigentlich heißt, mit so jemandem zu tun zu haben, der sowas erlebt hat, wie unterschiedlich die Leute darauf reagieren, auf so eine Art von Traumata, und wie man im Prinzip eigentlich dann quasi das Bild zusammensetzen kann, um demjenigen da auf die Spur zu kommen. Und das haben die einfach so großartig umgesetzt.
Ja.
Würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
Ja, das hast du fantastisch gemacht. Das machst du schon die ganze Zeit so fantastisch übrigens.
Ja, danke, das hilft mir sehr, weil ich habe natürlich auch nichts hier aufgeschrieben dazu. Das ist sehr gut, dass du immer total unausgesprochen abnimmst.
Ja, nee, es ist wirklich, die hat mich so überrascht. Ich habe die erste Folge gesehen und dachte noch so, in welche Richtung wird das jetzt gehen? Aber interessant, wie sie es zeigen. Dann habe ich die zweite Folge gesehen, und es war an der Stelle völlig klar, dass diese Serie großartig sein muss. Und war dann auch so. Ich konnte auch gar nicht abwarten, die letzten Folgen zu schauen. Ich habe immer auf den Abend gefiebert, dass ich endlich weitergucken kann, und war schon versucht, neben neben meiner Sendung die Serie wieder anzumachen, weil es so spannend war und so gut erzählt und ich diese Figuren so lieb gewonnen habe. Und gleichzeitig einfach die Machart so unglaublich durchdacht war. Allein schon diese, was man ja oft hat in Serien, wo es um Gewalt gegen Frauen geht, dass dann diese Gewalt so ausgestellt wird und dass die Opfer noch ästhetisiert werden. Also weißt du, was ich meine, dass man da irgendwie so ein auch noch so ein Production Value draus zieht, dass das besonders hübsch aussieht, dass da jetzt eine Leiche auf dem Bett liegt, weil sie eine Frau ist. Und all das umgeht die Serie einfach konsequent, indem das nicht gezeigt wird, sondern man sieht, wie Emily auch gerade ja schon meinte, immer aus den Augen nur der Frauen, die das erleben mussten und taucht so richtig in deren Köpfe ein. Und das fand ich echt sehr interessant, weil sowas habe ich in der Form noch nie gesehen in einer Krimiserie. Und was war das Zweite, was mich noch so begeistert hat? Ach so, ja. Und das Zweite, was ich auch wahnsinnig toll fand, sind eben auch diese zwei Ermittlerinnen, die aber auch nicht perfekt sind. Die sind jetzt nicht das, die sind nicht idealisiert in irgendeiner Form oder so eine Art, die sind auch kein Abziehbild dann wieder, sondern es ist einfach eine sehr konstruktive Art, wie die Serie damit umgeht, wie man auch mit Opfern von sexualisierter Gewalt, wie man die darstellen kann, wie man als Polizistin mit diesen Opfern sprechen kann. Ohne dass dabei irgendwer kleiner gemacht wird oder größer gemacht wird oder irgendwas, weiß ich nicht, die werden einfach nicht idealisiert. Und auch die Cops, die vorher diese sehr unsensiblen Interviews mit, wie heißt sie eigentlich gerade, die Orte mit dem Opfer?
Du meinst die Jüngste, die man ganz am Anfang sieht?
Ja, genau.
Mary.
Mary? Mary. Die Cops, die Mary da am Anfang so etwas unsensibel auseinandernehmen, befragen und dann auch sehr schnell ihr nicht mehr glauben, die werden auch nie als totale Bösewichte dargestellt. Das finde ich auch sehr schön.
Klingt super. Wir sind jetzt hier im Schweinsgalopp durch diese ganzen Serien geritten. Wir haben es tatsächlich geschafft, das hier vor der Stunde irgendwie zu schaffen. Aber trotzdem würde ich nochmal ein ganz, ganz kleines Fass aufmachen wollen, euch fragen wollen. Deutsche Serien. Es hieß ja immer, es gibt nur Mist. Wir müssen endlich dahin, wo die US-Amerikaner sind. Mittlerweile gibt es ja ein paar. Was würdet ihr sagen? So ist Deutschland mittlerweile so als Serienproduktionsland irgendwie, ja, so eine Kraft, mit der man rechnen muss? Gibt es da viel Ordentliches? Mhm.
Also ich finde schon, ja, doch gerade hat sich...
Ja, immer
also,
mehr.
Oder?
Ja, es, da geht noch was, aber es gibt schon noch ein paar.
Ja.
Ja, definitiv. Natürlich lange nicht so viele, ne? Also das sieht man ja auch an der Liste, da ist jetzt niemand drin da, und da ist jetzt keine deutsche Serie mit dabei. Aber
bei Vanessa ist Fett und Fett, sehe ich hier.
Ja, Fett und Fett, aber nur deshalb, weil ich mich wirklich auf erste Staffeln konzentriert hätte, weil hätte ich jetzt noch Nachfolgestaffeln genommen... Dann hätte ich, glaube ich, Dark mit reingeschrieben.
Mhm. Ja,
weil die
das verstehe ich.
Oder die dritte Staffel von Dark war, fand ich, dritte ist es ja gar nicht, die zweite Staffel von Dark, dritte wurde gerade abgedreht, die fand ich so überzeugend und so mutig für eine deutsche Serie, ne, muss man leider dazu sagen, aber die hat sich wirklich Sachen getraut, die ich hier noch nie gesehen habe und das fand ich so geil und ich habe so Bock jetzt auf die dritte Staffel.
Ja, und ich muss sagen, ich habe in diesem Jahr auch nochmal eine ältere Serie wiedergefunden, ich habe sie gefunden, ich kannte sie nämlich vorher gar nicht und die hat mich auch total überzeugt, die auch deutsch ist, sonst würde ich sie jetzt nicht erwähnen, weil sie ist jetzt nicht von 2019, sondern ich glaube von 2017, aber die ist unfassbar lustig, nämlich Im Knast.
Kenne ich nicht.
Läuft auf ZDF Neo, kann man gerade in der Mediathek sehen und ist wirklich ganz, ganz unterhaltsam, also... Ich war total überrascht. Mir wurde die auch empfohlen von jemandem, der hat so gesagt, hier, schau da noch mal rein, du bist doch so ein Serienfan. Und die war mir noch nicht untergekommen. Und ich würde sie jedem ans Herz legen, weil das ist wirklich sehr, sehr lustig. Spielt im Knast eben, deswegen heißt sie auch so. Es geht um eigentlich letztlich drei Typen, die eben im Knast sitzen. Und es ist auch eine Comedy, die überhaupt nicht tief geht. Ne? Also es hat wirklich einen sehr oberflächlichen Humor. Aber da ich jetzt eigentlich vor allem immer auf Tiefgang stehe, heißt das wirklich doppelt und dreifach was, wenn ich so eine Serie empfehle, weil bei der habe ich also wirklich so herzhaft gelacht und sie ist also wirklich total lustig auch und sehr kreativ, detailverliebt auch umgesetzt visuell, also macht sehr viel Spaß, viele Schnitte, toll geschnitten auch auf Musik und ja, schöne Bilder, obwohl da ja beim Knast jetzt auch, man wundert sich auch, dass sie so viele schöne Bilder gefunden haben, weil der Knast ist ja jetzt nicht unbedingt so ein Ort für schöne Bilder, aber die schaffen das. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht im Knast.
Ja, und auch witzig und schön und berührend und echt ist auch Fett und Fett. Also bevor wir das jetzt hier irgendwie unter den Tisch fallen lassen, die Serie ist natürlich sehr, sehr, sehr gut und hat mich total überrascht. Ich habe davon gar nichts erwartet. Die ist dann irgendwie in der ZDF-Mediathek aufgetaucht und auf einmal ging es bei Twitter los und dann dachte ich mir, okay, ich schaue jetzt mal kurz da rein und dann habe ich alle Folgen am Stück angeguckt und mir dann die Webserie, die dieser Staffel quasi von ZDF produziert, noch zuvor gegangen ist, vorweggegangen ist. Habe ich mir alles angeguckt, ist von einem Münchner produziert worden. Im Endeffekt sowas wie ein deutsches Master of None, wenn man so will, über einen Klischee-Millennial, der ein bisschen durch das Münchner Nachtleben torkelt und durch sein eigenes Leben taumelt. Und am Ende endet alles sehr, sehr surreal.
Okay. Wollt ihr noch Serien, die einmal immerhin vom Titel noch genannt sein müssen, bevor wir aus dieser Sendung rausgehen?
Da kann man natürlich jetzt ganz, ganz viele nennen. When They See Us haben wir jetzt gar nicht angesprochen, obwohl die ja eigentlich auch so in der Liste drin ist. Auch wieder so eine wahre Geschichte, auch wieder sehr berührend. Definitiv eine Miniserie, die auch abgeschlossen ist. Also da vielleicht auch was für dich, Christian.
Ja. haben wir schon einen Podcast drüber gemacht, hatte ich jetzt nicht nochmal extra erwähnt, genau. Aber ja. Kann man sich da auch nochmal erinnern, ja.
Genau. Sonst, ja, natürlich gibt es ganz, ganz viele. Also bei Glotz und Gloria haben wir ja, ne, ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Folgen wir gemacht haben von Glotz und Gloria, aber wir besprechen jedes Mal zwei Serien und da sind auf jeden Fall noch viel, viel mehr in der Liste, wenn ihr da mal nachschauen wollt, bei glotzundgloria.wdr.de.
Und natürlich auch bei Skip Intro.
Ach so, selbstverständlich. Ist es nicht so. Ja, da habe ich auch sehr viele Folgen zu sehr vielen Serien gemacht. Ich überlegte gerade noch, was noch so eine Honorable Mention wäre von mir. Und vielleicht.
Sex Education war noch in beider eurer Listen drin.
Unbedingt, das darf man nicht vergessen. Sex Education gehört aber in die Top-Liste.
Oh ja, stimmt, haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne?
Ja.
Ja, die zweite Staffel, da sind jetzt auch die Screener da.
Nein, Juhu. Echt? Ich hab sie noch gar nicht.
Ja, doch, heute habe ich eine Mail bekommen, dass sie endlich da sind. Also ich sag mal so, die Feiertage sind gerettet.
Ja, Gott sei Dank.
Der WDR hier mit einem leichten Vorteil.
Ja, offensichtlich. Aber ich habe heute nochmal nachgefragt, also vielleicht sind sie auch da. Also startet, glaube ich, am 17.01. die zweite Staffel jetzt dann auch bei Netflix. Ich bin extrem gespannt. Ich habe diese Serie sehr geliebt und auch mehrfach angeschaut, auch wenn es eigentlich eine klassische Highschool-Serie ist, aber die macht einfach alles richtig. Und also das wirklich,
schön zusammengefasst.
Die,
ja.
Die macht wirklich alles wirklich? Richtig.
Machen
von
sie.
Von vorn bis
wirklich?
Hinten. Ja. Die ist so toll. Aber das ist keine Honorable Mention, die ist wirklich, die gehört in die Top-Liste des Jahres. Was würde ich denn noch zusätzlich sagen? Ich glaube, Derry Girls ist noch eine Serie, die dieses Jahr mir sehr, sehr aufgefallen ist. Da kam eine zweite Staffel raus, ganz tolle irische Serie über irische Jugendliche während des Nordirland-Konflikts in den 90ern. Mega witzig, braucht man aber Untertitel für, weil man wirklich nichts versteht mit dem irischen Englisch. Dann The Terror, die zweite Staffel, auch eine tolle Serie von Amazon.
Lost in Traplanta kann ich noch empfehlen.
Ja.
Das ist so eine Serie, das ist eigentlich eine Doku-Serie quasi und eine Mockumentary, würde ich sagen. Man begleitet da Larry, der als Franzose in Atlanta sich auf die Suche macht nach Outkast, natürlich auf der Straße, wo auch sonst würde man dieses renommierte Hip-Hop-Duo finden. Eigentlich nur, weil seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat und gesagt hat, wenn du Outkast wieder zusammenbringst, dann gebe ich dir noch eine Chance. Also macht er sich auf die Suche, ist aber eine totale Musiknulpe und kennt sich gar nicht aus und macht letztlich eigentlich mit dieser Serie dann ein Porträt der Trap-Szene, die ja in Atlanta auch geboren wurde und ist wirklich sehr unterhaltsam und die Folgen sind nur so um die 7 bis 10 Minuten lang Und ich glaube, es sind insgesamt 8 oder so und die oder 10 und die schaffen es wirklich ja ganz, ganz viel auch von der Musik Musikgeschichte Atlantas zu erzählen. Man weiß dann nachher den Unterschied zwischen Reggae und Trap und man trifft auch sogar den Vater von Andre 3K. Also wirklich eine ganz toll gemachte Serie. Kann man auf Arte sehen. Lost in Traplanta heißt die. Würde ich noch erwähnen.
Mhm. Okay, dann haben wir es aber auch vielleicht. Nein, es gibt bestimmt noch 100.000 andere Serien.
Oh, ich könnte
Serien,
noch ewig weiterreden, ja.
Wenn, genau, dann, wenn ihr da draußen auch noch welche kennt, die wir nicht erwähnt haben, die unbedingt erwähnt gehören, dann kontaktiert mich gerne auf Twitter @car_eichler. Und ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr beide mit mir jetzt so lange so viele Serientipps gegeben habt. Ich bin auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr angefixt und nicht mehr ganz so missmutig. Also unbelievable, das gebe ich mir auf jeden Fall noch.
Sehr gut.
Das war's mit dieser Folge. Ihr findet, so das ist jetzt gar nicht mal so einfach, Emily Tumi auf @EmilyLee auf Twitter. Und Vanessa, du hast so ein ganz abgefahrenes Twitter-Handle. Sag doch mal nochmal.
Mein Twitter-Handle ist SNCFXTN. Aber man findet mich auch einfach unter Vanessa Schneider, glaube ich.
Genau, man kann auch einfach Vanessa Schneider nachschauen und natürlich die beiden Podcasts abonnieren, Glotz und Gloria und Skip Intro. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Wir machen einen weiteren Jahresrückblick, nämlich einen Gaming-Jahresrückblick, aber so ein bisschen aus Filmsicht. Also wir versuchen nicht allzu tief über jede kleine Gameplay-Mechanik und Lootbox zu reden, sondern ein bisschen allgemeiner zu sprechen. Und dann gibt's natürlich im Januar den großen Film-Jahresrückblick auch noch. Genau, diesen Podcast abonnieren wäre ganz gut, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Servus.
Tschüss.